Jeder Patient, den ich behandle, der wird nicht mehr gesund. Gehört, muss man sagen, auch zur Realität, dass wir manchmal mehrere Menschen an einem Tag verlieren. Ich habe manchmal gesagt, vielleicht wäre ich doch besser Blumenverkäufer geworden oder Weddingplanner, weil ich dann nur mit Menschen zu tun habe, die einfach glücklich sind und sich freuen. Also das Sterben befürchte ich ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß, was wir tun können und dass ich nicht leiden muss.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche mit meiner Kollegin Julia Schnitzlein im Wechsel mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute bin ich in Essen und spreche mit Eva Räumkens. Schön, dass Sie Zeit haben.
Vielen herzlichen Dank, schön, dass Sie da sind.
Ich stelle Sie gleich auch ausführlich vor, Frau Räumkens, aber meine erste Frage ist immer die gleiche. Wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Ich denke tatsächlich sehr häufig auch über den eigenen Tod nach, da ich in meinem Fach für Palliativmedizin eigentlich täglich mich damit beschäftige und ganz intensiv habe ich gestern nochmal darüber nachgedacht, als ich eine Patientin begleitet habe im Gespräch und die mich einfach auch sehr beeindruckt hat und im Nachgang habe ich eben auch nochmal über mich und meine Situation nachgedacht und ja, wie ich mich verhalten würde in dieser Situation und wie ich damit umgehen würde, wenn ich wüsste, dass der Tod und das Sterben kurz vor der Tür steht.
Ich habe schon gleich so viele Nachfragen, aber ich stelle sie trotzdem einmal vor, weil manchmal ist mir schon so gegangen, dass ich dann nach 10 Minuten gemerkt habe, ach, ich muss die Gästin oder den Gast ja noch vorstellen. Sie haben gerade schon gehört, Eva Räumkens arbeitet in der Palliativmedizin. Sie ist die Direktorin der Klinik für Palliativmedizin an den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, internistische Onkologie, Hämatologie sowie Palliativmedizin und steht dafür, dass ein Sterben in Würde möglich sein soll und sagt, Palliativmedizin ist mehr als Begleitung der Sterbephase. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, genau richtig. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass Palliativmedizin nicht gleichbedeutend ist mit Sterben.
Wir werden da gleich noch ausführlich drüber sprechen, was Palliativmedizin überhaupt ist, für alle, die es nicht so genau wissen. Aber ich möchte gleich erst nochmal anschließen an das, was Sie gerade gesagt haben. Sie waren gestern zu Hause und haben nochmal an Ihre Arbeit zurückgedacht. Stelle ich mir so vor, wenn man sowas macht wie Sie, dass man wahrscheinlich seine Arbeit immer mit nach Hause nimmt oder können Sie davon auch mal abschalten?
Ich glaube, das ist etwas, was sehr menschlich ist und das jedem von uns auch so ergeht. Sie treffen auf Menschen in ihrem Leben oder in ihrer täglichen Arbeit, die zu denen können sie relativ schnell eine gute und enge und eine besondere Verbindung aufbauen und das sind eben dann auch menschliche Begegnungen und Schicksale und Ereignisse, die nehme ich mit nach Hause. Ich nehme aber sicherlich nicht alles mit nach Hause. Das glaube dann ja, könnte ich gar nicht meine Aufgabe so ausfüllen und meinen Beruf so ausfüllen, wenn ich wirklich alles mitnehme und nicht einfach für mich auch Mechanismen habe, zu sagen, es ist auch eine Arbeit, ein Beruf, eine Berufung, eine Arbeit, es ist auch.
Berufung, ich möchte es nicht überstrapazieren, aber wir sind ja in der evangelischen Klinik und Christbund ist ja auch ein evangelisches Magazin und Martin Luther hat immer den Beruf als Berufung stark gemacht. Das passt natürlich jetzt schön zusammen. Aber vielleicht sagen wir doch am Anfang jetzt nochmal, was macht man denn als Ärztin für Palliativmedizin, für alle, die es nicht so genau wissen?
Palliativmedizin ist ein Fach, ist Medizin, die Menschen behandelt, die an einer Erkrankung erkrankt ist, die weit fortgeschritten ist, die nicht heilbar ist. Das ist eben der Begriff, genau das Gegenteil zu kurativ heilbar ist eben palliativ. Wir behandeln Menschen, die zum Beispiel eine fortgeschrittene Tumorerkrankung haben oder auch eine fortgeschrittene Herzinsuffizienz oder oder zunehmendes Lungenversagen. Grundsätzlich eben Menschen mit eingeschränkter Lebenszeit aufgrund dieser Erkrankung und unsere Aufgabe ist es, oder im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, weil einfach aufgrund der fortgeschrittenen Erkrankungssituation haben die Patienten häufig verschiedene Beschwerden, die wir behandeln, damit es ihnen einfach besser geht.
Und in welchem Zustand sind die Menschen, die zu Ihnen kommen?
Das ist ehrlich gesagt ziemlich unterschiedlich. Wir haben Patienten, denen geht es trotz ihrer fortgeschrittenen Grunderkrankung noch relativ gut, möchten sich einfach informieren, möchten angebunden sein an unsere Klinik für den Fall, dass es ihnen im Verlauf schlechter geht. Aber wir haben eben auch Patienten, denen es sehr, sehr schlecht geht, die einfach ganz viele Beschwerden haben, Luftnotschmerzen, Probleme medizinisch mit dem Stuhlgang, die Übelkeit haben, die sich nicht mehr gut mobilisieren können, die im Bett liegen. Und wir behandeln eben auch Patienten in der letzten Phase ihres Lebens und begleiten beim Sterben, aber eben nicht nur.
Die Leute, die zu Ihnen kommen, sind Leute, die zumindest mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr gesund werden.
Jeder Patient, den ich behandle, der wird nicht mehr gesund.
Das heißt, die Vorstellung, die man so hat, also man wird Arzt oder Ärztin, um zu heilen, vielleicht ist es eine romantische Vorstellung, aber könnte man sich ja so denken, die ist bei Ihnen zumindest jetzt nicht mehr so. Also Sie sind heutzutage nicht mehr Ärztin, um zu heilen.
Genau, ich bin nicht Ärztin, um zu heilen, aber zum ärztlichen Beruf gehört eben auch die Verbesserung und das Lindern von Leiden. Und das ist eben unsere Aufgabe. Und das ist eben genau die Aufgabe der Palliativmedizin und der Palliativversorgung, eben das Lindern vom Leiden. Und bei uns ist eben das Ziel in der Behandlung eben, ist die Heilung ausgetauscht gegen Wohlbefinden zum Beispiel.
Aber hatten Sie das so, als Sie angefangen haben, Medizin zu studieren, dass Sie heilen wollten, dass das so eine Motivation war, oder war das sowieso nie Ihre Idee?
Mir sind die Menschen wichtig und es ist mir wichtig, dass es den Menschen gut geht. Ich habe ja Innere und Onkologie eben als erste Fachrichtung gehabt und was mich persönlich eben immer unheimlich beschäftigt hat oder was mir auch sehr nahe gegangen sind diese Wechsel in der Onkologie. Wir versuchen natürlich in erster Linie Erkrankungen zu heilen, aber wir haben eben auch viele nicht heilbare Erkrankungen in der Onkologie und das Auf und Ab mit immer wieder gucken, ob eine Therapie angesprochen hat, in welche Richtung geht es oder wenn eine Erkrankung im Rückfall da ist, also sprich im Rezidiv, dieser Umgang mit diesen Aufs und Abs in diesen Erkrankungsverläufen, der hat es mir häufig oder das hat mich emotional ziemlich belastet und vielleicht mag das jetzt, weiß nicht, ob es blöd klingt, aber in der Palliativmedizin weiß ich, wo ich dran bin.
Ich hätte jetzt gefragt, jetzt haben Sie es so ein bisschen schon angedeutet, wie kam es zu der Entscheidung? Also wie entscheidet man sich dazu jetzt eben als Ärztin Menschen beim Sterben zu begleiten? Ja, oder wo Sie ja gesagt haben, es ist mehr als Begleitung des Sterbens, aber sag jetzt mal, wenn man es so auf einen Kern versucht herunter zu deklinieren, also warum? Wie kamen Sie dazu?
Also ich wollte eigentlich Kinderärztin werden und ich habe dann hier an der Uni Essen nebenbei während des Studiums in der Knochenmarktransplantation gearbeitet für Kinder und dann auch für Erwachsene und bin dann so in den Bereich der Onkologie gerutscht und habe mich dann über die Onkologie weiterentwickelt oder eben dann gerade in der Onkologie eben auch viele Menschen betreut, die unheilbar erkrankt sind und mir hat das immer ganz viel, viel Freude gemacht und auch heute noch für die Menschen da zu sein und die Dinge zu tun, damit es den Menschen gut geht und ich halte es einfach für wichtig zu gucken, dass wir die Menschen in diesen Phasen mit den fortgeschrittenen Erkrankungen ja gut begleiten und auch beraten, um zu gucken, dass wenn die Lebenszeit auch einfach begrenzt ist, dass wir eine gute Zeit hinbekommen. Und das ist so die Arbeit, aus der ich ehrlich gesagt auch ziemlich viel Kraft für mich ziehe, weil ich einfach sehe, dass ich etwas Gutes für die Menschen mache.
Aber es gab nicht so ein Erlebnis oder einen Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt konzentriere ich mich ganz darauf, ich werde jetzt Palliativmedizinerin.
Ich glaube, das war tatsächlich ein schleichender Prozess, einfach durch die Versorgung in der Onkologie. Onkologie hat mich als Fach einfach schon immer interessiert und ich habe relativ früh auch in meiner Ausbildung eben hier an den Kliniken Essen Mitte den Kontakt zur Palliativmedizin gehabt und das hat mich einfach fasziniert, dieser Fokus eben auf den Menschen in seiner Gesamtheit, den Menschen in all seinen Facetten zu sehen, eben nicht nur die, nur die physischen Beschwerden, sondern auch die psychische Situation, die soziale Situation, einfach so den Menschen als Ganzes zu sehen und nicht einfach nur irgendwas rauszunehmen, nicht einfach nur irgendein Organ oder irgendeine isolierte Erkrankung zu sehen, sondern wirklich den Menschen in seiner Gesamtheit zu sehen und zu helfen, auch mitsamt der Familie. Das ist eine ganz besondere Art der Medizin.
Aber haben Sie manchmal Sehnsucht danach, auch mal wieder jemanden gesund entlassen zu können?
Ich habe manchmal gesagt, vielleicht wäre ich doch besser Blumenverkäufer geworden oder Weddingplanner, weil ich dann einfach nur mit Menschen zu tun habe, die einfach glücklich sind und sich freuen, weil das natürlich den ganzen Tag wir hier auch viel mit Kummer und Traurigkeit zu tun haben.
Wo ja auch viele Blumen für Beerdigungen gekauft werden.
Ja, das ist schon richtig, aber das ist halt schon manchmal so der Gedanke, wenn bei uns das gehört, muss man sagen, auch zur Realität, dass wir manchmal mehrere Menschen an einem Tag verlieren und dass so viel geballte Trauer auf uns, also auf das Team und mich irgendwo einbricht, dass man nach Hause geht und wirklich auch manchmal denkt, warum mache ich das eigentlich und ist das alles hier richtig, aber im Großen und Ganzen bin ich einfach gerne hier und ist alles richtig.
Ich erinnere mich noch dran, als ich, bevor ich Journalist wurde, war ich ja auch eine Zeit lang in der Gemeinde und habe auch Beerdigungen gemacht. So die ersten Beerdigungen erinnere ich mich einfach dran, weil das so besonders war, hatte ich vorher noch nie gemacht. So, gibt es bei Ihnen sowas, den ersten oder die erste Tote in Ihrem Arztberuf, die Sie noch erinnern? Oder ist das im Laufe der Zeit so in Vergessenheit geraten, weil es einfach jetzt, wie Sie ja gesagt haben, manchmal täglich passiert, dass Sie Patientinnen und Patienten bei Ihnen sterben, dass Sie so die Einzelnen von früher gar nicht mehr so richtig in Erinnerung haben können?
Ich muss ehrlich sagen, es gibt nicht den einen, sondern es gibt das, was ich vorhin auch gesagt habe. Sie haben immer wieder Situationen und eben auch Menschen, die Ihnen besonders nahe sind und die nehmen Sie auch mit und die haben Sie auch in Erinnerung, aber dass ich jetzt den einen als besonders hervor oder der mich besonders beeindruckt hat oder auch nachhaltig im Gedächtnis ist, das kann ich ehrlich gesagt so nicht sagen. Es ist einfach, es sind so viele.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie und Ihr Team ja so viel Trauer und eben auch Leid erleben. Was ist für Sie das wichtigste Mittel oder der wichtigste Anker, sage ich jetzt mal, um damit umzugehen, um damit klarzukommen, dass es nicht das ganze Leben bestimmt, sondern eben halt im Beruf ist, aber es auch noch eine Welt gibt, wo das nicht das Oberthema sein soll.
Also für mich persönlich, also ich glaube, ich würde gerne in zweierlei Dingen antworten. Zum einen ist es extrem wichtig, dass wir hier in der Abteilung ein ganz wunderbares Team sind, was sich eben austauscht und in diesen Situationen einfach gut miteinander kommuniziert und für einen da ist. Und ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe einen Freundeskreis und ich habe Hobbys und versuche einfach, die Klinik dann auch hinter mir zu lassen und weiß eben auch, dass Sterben und das Begleiten der Sterbephase und die schweren Erkrankungen sind ein Teil des Lebens und gehören dazu und bedürfen auch einer besonderen Beachtung und Bedeutung. Und das ist eben auch meine Arbeit, aber es gibt eben auch das Leben. Und das kann ich schon ganz gut differenzieren und ja auch auseinanderhalten.
Aber es hört sich fast so an, als wäre es eine Begabung. Also, weil ich meine, es ist ja klar, man weiß das, also auch die meisten Leute, die nicht auf der Palliativmedizin arbeiten, wissen das sicherlich, dass das dazugehört, aber die meisten Leute wollen es trotzdem nicht an sich ranlassen, denken da lieber nicht dran oder wie auch immer man damit umgeht, aber die Möglichkeit haben sie ja nicht. Also sie können es nicht an sich ranlassen, weil sie haben jeden Tag damit zu tun und dran denken geht auch nicht.
Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß doch, dass ich etwas Gutes tue mit dem, was ich hier mache. Ja, also die Menschen zu begleiten, die Angehörigen zu begleiten, auch wenn Menschen verstorben sind und die Angehörigen kommen zurück und bedanken sich und freuen sich und sagen, es hat uns hier so gut getan und sie waren unser Anker und unser Halt in dieser schweren Phase oder in dieser schweren Zeit. Das ist doch für mich ehrlich gesagt das größte Geschenk, ja, zu sehen, dass wir unsere Arbeit gut und richtig machen. Das fällt mir, also natürlich in den einzelnen Begleitungen immer wieder auf, aber auch wir machen zum Beispiel zweimal im Jahr eine Trauerfeier für die Menschen, die wir hier auf der Station begleitet haben, die verstorben sind und dann sehe ich die Angehörigen eben wiederkommen und wir sprechen über das, was war und wie es auch für die Familien empfunden worden ist und ja, wenn die Menschen zurückkommen und sagen, ihr habt das gut gemacht und uns, es ist schwierig für uns, aber ihr wart eben immer, was ich vorhin schon gesagt habe, der Anker für uns. Das ist das schönste Lob für meine Arbeit.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut. Aber ist denn der Tod und das, die Endlichkeit des Lebens für Sie noch in irgendeiner Weise was, sag ich jetzt mal, Außergewöhnliches? Weil wenn man, es gibt ja so eine Statistik, ich weiß ja nicht auswendig, so und so viele Sterbefälle in seinem Leben kriegt ein normaler Mensch mit aus der näheren Umgebung. Es sind nicht so viele. Das heißt, es bleibt immer was Besonderes, was Krasses. Man ist davon vielleicht aus allen Zusammenhängen gerissen, weil man damit aber täglich umgeben ist, dann ist es ja nicht so, zumindest klar, es sind nicht wir als Familienangehörige sterben, sondern eben Patienten, aber trotzdem viele Leute, die man ja besser kennt, täglich sieht, emotionale Verbindungen vielleicht aufbaut. Bleibt das sowas Besonderes oder ist es vielleicht auch zum Glück nichts Besonderes mehr?
Der Tod ist immer etwas Besonderes, weil er einzigartig ist und weil er der Endpunkt des Lebens ist. Und jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch ist individuell und es ist immer etwas Besonderes und auch für mich und ich merke, sobald im Familienkreis oder im engen Freundeskreis schwere Erkrankungen auftreten oder eben jemand verstirbt, dass es dann auch immer noch mal etwas anderes ist als während oder im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit. Das ist auch dann nochmal für mich emotional etwas anderes. Und manchmal habe ich irgendwie Sorgen, dass ich ja abstumpfe und meine Emotionen vielleicht verliere und bin aber dann doch immer wieder froh, dass es eben nicht der Fall ist, dass man eben doch immer wieder mit seinem Herz und seinen Gedanken in diesen Situationen dabei ist und weil es bedarf einfach einer hohen Authentizität, dass man einfach ja man selber ist und mit seinen Emotionen und seinen Gedanken bei den Menschen und bei den Familien ist und ja, ich hoffe auch, mir das einfach zu bewahren, dass man eben nicht abstumpft, wenn man das so sagen darf.
Wenn man jetzt abgestumpft wäre, Sie haben gesagt, dass Sie sich die Emotionen bewahren wollen. Ja, was wäre das dann? Wäre das dann ein unempathischer Umgang damit? Oder ich weiß gar nicht, oder manche Leute würden sich ja vielleicht auch wünschen, in Bezug auf den Tod abzustumpfen, damit man dann auch keine Angst davor hat oder dass es einem nichts mehr ausmacht.
Ich glaube, abstumpfen würde für mich bedeuten, dass ich einfach nicht mit den Emotionen mitgehe und ich merke halt einfach, wenn mir die Dinge nahe gehen, dass ja, dass ich traurig bin, dass mir auch die Tränen kommen, dass das auch so benennen kann und dass ich nachdenklich bin und das bedeutet das einfach für mich, dass ich weiterhin empathisch umgehen kann und ja, mich nicht einfach auf dem Absatz umdrehe und gehe, sondern einfach da bin, die Menschen in den Arm nehme, mit Worten da bin, mit meinen Ohren und mit meinen Händen und mit meiner Sprache.
Das muss man sich mit der ganzen Person hineinbegeben, so hört sich das jetzt an. Also es ist wirklich ein Beruf, der sehr viel abverlangt. Man kann sich nicht, wie vielleicht manch andere Arzt, so hinter seinem Computerbildschirm verstecken und sagen, das ist die Diagnose, gehen Sie jetzt mal dorthin.
Ja, es gibt verschiedene Beispiele natürlich, wie solche Dinge einfach auch oder wie so Behandlungen und eben nicht ja sich nicht ereignen dürfen, ja, also wenn man mit Patienten über eine unheilbare Diagnose spricht oder über eine Situation, wenn wir zum Beispiel auch sehen, dass Patienten sich verschlechtern und vielleicht auch in die Sterbephase gehen, das ist total wichtig, dass man mit den Angehörigen auch entsprechend empathisch ja einfach dabei ist und sich Zeit nimmt und eben nicht auf dem Absatz kehrt macht und aus dem Zimmer geht und die Menschen alleine lässt. Das ist das A und O in der Versorgung der Patienten.
Wenn Sie jetzt mal an Ihre große Erfahrung anknüpfen, gibt es irgendetwas, was Sie sagen, das ist eigentlich bei allen gleich, wenn Sie auf den Tod gehen? Irgendwas, was die Menschen durchleben, was sie denken, was sie vielleicht bereuen?
Jeder Mensch ist individuell und auch das Sterben ist individuell. Und was aber, glaube ich, völlig normal ist und bei allen auch völlig verständlich ist, ist dieses Bewusstsein des sich Verabschiedens, der Verlust zu Freunden, zu Werten, zu der Welt, zu allen Ankern, der Verlust der Autonomie, das Selbstbestimmtsein, das abgeben müssen, sich auf andere verlassen zu müssen, sehen wir immer wieder und ist ja auch völlig verständlich. Wir haben auch viele Patienten, die Angst haben, anderen Menschen zur Last zu fallen. Das ist etwas, was wir auch ganz häufig erleben. Und die Sorge vor bestimmten Symptomen, die Sorge um Angehörige. Also das ist so, das Sterben ist sehr facettenreich und es gibt viele Dinge, die aus meiner Sicht auch einfach völlig verständlich sind, worüber sich die Menschen Gedanken machen.
Ich glaube, früher, ich denke, es ist jetzt nicht mehr so, hat man ja mal so Sterbephasen gebildet. Mhm. Ja, das kriegt jeder irgendwann immer mit. Da gibt es den Namen Kübler-Ross und dann gibt es so diese verschiedenen Phasen. Also dann würde man sagen, man wird erst geleugnet, dann wird man zornig, dann versucht man irgendwie noch mit seiner Situation zu verhandeln. Dann wird man vielleicht zurückgezogen und depressiv und irgendwann nimmt man es dann an. Ja. Hat das noch irgendwie so einen Wahrheitsmoment? Stimmt das oder ist es eigentlich anders?
Nein, also Frau Kübler-Ross hat, oder das, was sie damals herausgefunden hat, hat nach wie vor seinen Sinn und seine, oder es ist weiterhin zu sehen. Und es ist ja nicht nur, wenn jemand in die Sterbephase geht, sondern auch schon, wenn die Diagnose einer ausgedehnten Erkrankung gestellt wird, dass die Menschen eben in diese verschiedenen Phasen gehen, in denen sie mit sich hadern, in denen sie Zorn aufbauen, in denen sie verzweifeln und irgendwann akzeptieren. Das sehen wir eben auch schon viel früher in den Erkrankungssituationen. Und das ist halt auch so, dass wir, also diese Phasen, muss man sich vorstellen, laufen jetzt nicht so nacheinander ab, Phase 1, Phase 2, Phase 3. Manchmal wird auch eine Phase übersprungen. Manchmal kommt man auch von einer, von der Zornesphase wieder zurück in die Infragestellungsphase. Also das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was so immer gleich abläuft. Aber diese einzelnen Phasen erkennen wir immer wieder.
Aber ist es so, dass die Leute es am Ende akzeptieren? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es doch einige gibt, die es nicht akzeptieren. Ich denke jetzt an bestimmte Großeltern aus dem Familienkreis, die auch dann ganz lange gelebt haben, nicht mehr so gut gelebt haben, aber unbedingt, also noch irgendwie am Leben waren, könnte man auch sagen, ja? Wo man gemerkt hat, irgendwie, die haben es überhaupt nicht akzeptiert, immer noch nicht. Ich will es ihnen auch gar nicht vorwerfen, sondern das nur jetzt als Erfahrungsbericht. Muss man das akzeptieren? Gibt es das oder irgendwann reißt der Tod einen einfach raus?
Es ist so unterschiedlich, wie die Menschen damit umgehen. Ich erlebe Menschen, die sich bewusst auf den Tod vorbereiten und das auch akzeptieren, klingt immer so schwierig oder klingt irgendwie, als ob das so abgehakt werden kann. Ich glaube, man muss oder man sollte darüber sprechen, dass man sich eben mit dem Versterben auseinandergesetzt hat und einen Weg für sich gefunden hat, wie gehe ich damit um, wie nehme ich Abschied, kann ich in Ruhe gehen? Und die Menschen sind so unterschiedlich. Ich habe heute noch eine Patientin gehabt, die mir gesagt hat, und das fand ich einfach beeindruckend, sie hat so viele Monate noch geschenkt bekommen und sie weiß, dass jetzt einfach wirklich Schluss ist und sie hat ein gutes Leben gehabt und sie kann in Ruhe gehen und sie hat ihre Beerdigung geplant, die Kinder sind versorgt, sie hat sich auch von allen verabschiedet. Das hat mir wirklich so viel Respekt abverlangt und das fand ich total beeindruckend. Und wir haben aber auch Menschen, die nicht loslassen können und sich, ja, manchmal habe ich das Gefühl, sich auch quälen in dieser Phase des Abschieds nehmen und das ist unglaublich. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn im Leben vieles unrund gelaufen ist oder nicht gut war oder schwierig war, dann ist es auch manchmal im Tod schwierig. Das sind solche Dinge, die ja manchmal so auffallen. Ob das kann ich nicht durch Studien beweisen. Das ist einfach, ne, in der Palliativmedizin gibt es natürlich viele Studien, aber gerade wenn es ums Sterben und ums Abschied nehmen geht, gibt es natürlich nicht viele Daten zu genau diesen Themen, ja. Aber es ist wirklich so unterschiedlich, was wir sehen, wie Menschen damit umgehen und auch wie sie sterben.
Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ob es irgendetwas gibt, was passieren muss oder kann, dass die Leute es akzeptieren können oder leichter gehen können. Aber jetzt haben sie es im Prinzip schon vorweggenommen, es gibt es nicht, sondern es ist wirklich unterschiedlich.
Der Tod und das Sterben stellt uns auch immer wieder vor Überraschung. Wir haben Menschen, von denen wir zum Beispiel ausgehen, dass die Lebenszeit wirklich kurz ist, sie aber noch zum Beispiel auf Menschen warten, auf Angehörige, Kinder, die dann erst tatsächlich versterben können, wenn der Mensch, auf den sie gewartet haben, ans Bett gekommen ist. Ja, das ist, also es ist manchmal wirklich Wahnsinn, welche Kräfte Menschen entwickeln können. Und wir haben auch Situationen, Situationen, wo Menschen die ganze Zeit eng begleitet werden von Familienangehörigen, weil natürlich, oder es ist ja oft so, dass die Familien dabei sein möchten, wenn ein Mensch verstirbt und es geht mal jemand nur auf die Toilette und derjenige oder der ne, Patient ist in dem Moment alleine und geht dann. Das ist so, ja, das sind so Dinge, die wir überhaupt nicht vorhersagen können. Und das tatsächlich macht das ja jeder auch so für sich. Und es ist, was mich halt einfach auch immer wieder überrascht, wir haben häufig die Situation, dass Menschen sagen, ich habe das Gefühl, ich werde heute oder morgen sterben. Und das, und dann auch, und sie dann auch recht haben. Und das ist so, wir reden immer oder häufig davon, dass wir eine gewisse Intuition haben, aber für die Entwicklung von unseren Patienten, aber ehrlich gesagt, unsere Patienten wissen häufig das auch,
wann das kommt. Gibt es auch andersrum, dass die Leute sich irren oder dann doch nochmal oder ist es eher, dann kommt das nicht vor?
Auch das gibt es, ja. Also wir haben auch, ich habe eine Patientin letztens gehabt, die schon relativ weit ihre Beerdigung und alles auch geplant hat und auch das Gefühl hatte, dass sie in den nächsten Tagen verstirbt, wo wir auch so vom klinischen Bild her nicht damit gerechnet haben und das auch gar nicht so, auch gar nicht die Entwicklung dann so war, wo ich auch überlegt habe, welchen Wunsch oder was implizieren diese Worte. Und ich glaube, das war auch der, also ich will mal sagen, diese Gedanken an das, was kommen wird und diese Angst davor, die dann auch dazu geführt hat, das auch so zu verbalisieren und auch nochmal ein besonderes Augenmerk gefordert hat. Und wir haben ganz viel geredet und gesprochen und haben auch dann viele Dinge für sie getan, die sie eigentlich erst abgelehnt hat, weil sie gesagt hat, ich glaube, ich werde sterben. Und dann konnten wir im Endeffekt helfen, weil wir gesagt haben, wir glauben, es ist noch nicht so weit. Und dann hat sie eben auch Unterstützung und medikamentöse Therapiemaßnahmen und sonstige Sachen eben auch, ja, konnten wir dann eben durchführen und konnten ihre Lebensqualität verbessern und die Patientin ist nicht gestorben.
Aber ist es so, dass das Alter es den Menschen leichter macht? Also dass, wenn man alt ist, auch nicht? Nicht
nein.
Mal das?
Nein, 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 nein. Also wir begleiten Menschen im Tod, wir begleiten junge Menschen, wir begleiten ältere Menschen und natürlich verständlicherweise und auch logisch ist hören wir oft diese Sätze, ich habe ein gutes Leben hinter mir und natürlich die jungen Menschen, die Verzweiflung dessen, was man alles nicht erleben kann und die Frage nach dem Sinn, egal ob bei jung oder bei alt, da und also es ist...
Was ist die Frage nach dem Sinn? Ist das die Frage, warum war ich hier oder warum muss ich sterben?
Ja.
Oder beides?
Ja, warum? Warum ich? Es ist immer wieder diese Frage und ich kann die total verstehen. Warum ich? Warum hat das Schicksal mich genommen?
Bei alten Leuten macht es jetzt weniger Sinn, weil da nimmt es ja alle dann irgendwann. Oder kommt diese Frage trotzdem dann?
Naja, also das ist auch so ein bisschen die Frage des Weges und wie erkrankt jemand ist und welche Symptomlast und wie viel Leid im Endeffekt auch dahinter steckt. Aber die Frage stellen sich auch ältere Menschen. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Weil wer möchte denn schon gerne gehen?
Ich denke da jetzt gerade drüber nach und vorhin hatten Sie gesagt, umso schwieriger es im Leben war, umso schwieriger ist vielleicht auch das Sterben. Man könnte ja auch denken, umso schöner das Leben ist, umso weniger will man gehen.
Ich weiß, was Sie meinen, aber ich glaube tatsächlich, wir können es nicht vorhersagen. Ja, weil wenn ich ein schönes, und das ist jetzt rein hypothetisch, wir beide sitzen jetzt hier und, ne, und uns geht es im Moment gut und ich frage mich immer, auch wenn ich noch so viel sehe und so viel erlebt habe, wie werde ich irgendwie reagieren? Und man kann ja in beide Richtungen auch argumentieren, wenn ich ein schönes Leben gehabt habe, dann bin ich zufrieden für das, was war. Aber natürlich möchte ich das auch nicht loslassen. Und das halte ich einfach für völlig normal.
Stimmt es denn, dass die Leute, wenn es aufs Sterben zugeht, spiritueller werden oder religiöser werden? Oder ist das auch eher nur ein Vorurteil, was man hat?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben die spirituelle Begleitung und auch das Hören auf die spirituellen Belange ist ja etwas, was mit eine ganz wichtige Dimension in der Versorgung der Patienten ist. ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, die verschiedenen Dimensionen der Versorgung sind neben der psychischen, physischen und sozialen Dimension gehört auch die spirituelle Dimension zu der Betrachtungsweise, wenn wir eben den Menschen als Ganzes sehen. Und wir erleben natürlich immer wieder, dass Spiritualität gleichgesetzt wird mit Religion. Aber das
von,
ist es.
Von wem wird es gleichgesetzt? Von Leuten, die mit denen Sie sprechen? Oder?
Ja, wenn wir danach fragen, ja. Und das ist es ja eben nicht. Spiritualität ist ja viel, viel mehr als nur Religion. Und für uns gehört die Religion und die Spiritualität mit in die Betrachtungsweise, wenn wir den Patienten eben sehen, weil wir eben gucken wollen, wo sind die Anker, die Patienten für sich haben, wo sind ihre Ressourcen. Und jetzt komme ich aber vom Thema ab, die Frage war ja.
Ja, aber es ist interessant, weil es hätte mich jetzt auch interessiert, wie Sie denn das differenzieren. Also Sie sagen, Religion ist das, wenn jemand sagt, ich bin Christ oder ich bin Moslem und ich glaube an Allah oder an den christlichen Gott und Spiritualität, wie würden Sie das beschreiben?
Also für mich gehört tatsächlich in die Anamnese und auch für unser Team, dass wir eben den Patienten immer fragen, sind Sie religiös, gehören Sie irgendeiner Kirche an, aber eben auch die Frage, sind Sie ein spiritueller Mensch und was gibt Ihnen im Leben Kraft, wo haben Sie Ihre Ressourcen? Das Fragen nach dem Glauben an Gott, an Kirche, an etwas, das gehört für uns, wie gesagt, immer mit ja zum Gespräch mit den Patienten, weil das einfach etwas ist, wo wir gucken können, wo wir etwas unterstützen können, ja, was für die Menschen einfach wichtig ist. Und das gehört für uns ganz klar mit dazu.
Und was sagen die dann, wenn auf so eine spirituelle Frage, auf diese Frage nach Spiritualität, was gibt ihnen Kraft, dass sie dann sagen würden, ja, das ist ein spiritueller Mensch, weiß ich, jetzt ganz banal wäre sowas wie, jemand hat irgendwie Steine oder die Energiesteine oder sowas, das könnte man sich jetzt als spirituell vorstellen oder was sind das so für Antworten, die Sie bekommen?
Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Antworten. Es ist ja, ich habe ja gerade schon gesagt, manchmal ist ja auch so Spiritualität und Kirche wird so manchmal auch tatsächlich noch so in einen Topf geworfen und oft kommt dann so auch der Satz, ich habe mit der Kirche gar nichts zu tun oder die Kirche hat mich enttäuscht. Das sind Dinge, die wir häufig hören. Wir haben aber auch wirklich viele Menschen, die Kraft schöpfen, eben durch die Verbindung zur Kirche auch. Und die Patientin, von der ich vorhin erzählt habe, ist auch ein religiöser Mensch und sagte mir vorhin, ich kann mich auf das Sterben einlassen, weil ich weiß, da wartet jemand auf mich und ich muss keine Angst haben. Und das sind so diese Dinge, ja, die einfach so wichtig sind in diesen Phasen, dass oder in diesem Teil des Lebens, dass man irgendwo Kraftressourcen hat und vielleicht dann auch leichter gehen kann.
Und jetzt nochmal, weil ich habe Sie ja auch nochmal auf Abwege geführt, nochmal auf die Frage zurückgekommen, die ich vorhin stellte. Aber es ist nicht so, dass Menschen, die von sich eher gesagt hätten, sie sind keine spirituellen Menschen oder sagen, sie sind keine religiösen Menschen, dann so auf ihren letzten Metern, aber das doch noch werden.
Nein. Also das muss ich ehrlich sagen, habe ich eigentlich selten erlebt, dass mit Blick auf die, so wie Sie gerade auch schon sagten, auf die letzten Meter, auf die kurze Zeit, dass da in irgendeiner Form ein Umdenken stattfindet, das könnte ich jetzt so nicht unterschreiben. Also es ist schon so, dass die Menschen viel mitbringen in ihrer Spiritualität und das, was ihnen Kraft gibt und das einfach auch in dieser Phase nochmal sich verstärkt.
Und wie ist es bei Ihnen, wenn Sie jetzt das Sterben, das Leid und diese Sinnfragen erleben? Was haben Sie für eine Antwort darauf? Ich meine, Sie werden sich die wahrscheinlich auch stellen. Also warum leiden diese Leute so? Warum haben die jetzt, eine junge Mutter oder ein junger Vater, warum hat der das jetzt unbedingt diese schlimme Krankheit? Oder auch, warum gibt es überhaupt dieses Leid? Ja? Oder stellen Sie sich diese Fragen gar nicht?
Ich stelle mir diese Frage und ich muss nicht immer auf alles eine Antwort haben, muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch nicht auf alles eine Antwort. Ich bin selber römisch-katholisch erzogen und habe als junger Mensch eine sehr enge Bindung zur Kirche gehabt und bin heute auch noch so, dass mir Kirche als Institution will ich gar nicht so sagen, primär im Vordergrund steht, aber dieser Gedanke an Gott und an eine höhere Kraft ist für mich auch heute da und auch wichtig und begleitet mich auch. Und diese Frage, warum, ich kann sie nicht beantworten. Und ich sage es auch den Patienten so. Und wir können über das Schicksal reden, das ist aber... Ich weiß, das ist aus meiner Sicht nicht immer so zielführend. Ich bin da ehrlich gesagt ehrlich und authentisch und kann nur sagen, ich weiß es nicht.
Aber gibt es etwas, wenn Sie sagen, Gott ist schon was, zumindest als Vorstellung oder als Idee, die Sie begleitet oder das Sie begleitet, irgendwas in Ihrer Arbeit, wo Sie denken zu merken, das ist was Bedeutendes, das spielt hier eine Rolle? Irgendwie Momente, in denen Gott aufscheint, wie auch immer man es sagen möchte.
Ich glaube... Es ist eine Kraftquelle, dieses Gefühl, da ist jemand, der wacht. Das stützt viele Patienten, das glaube ich schon.
Und Sie würden auch sagen, das würden Sie unterschreiben oder würden Sie zumindest sagen, ja, das empfinden Sie auch manchmal so, dass es jemanden gibt, der wacht über die Menschen, die gehen oder auch über alle anderen sonst?
Das ist eine sehr persönliche Frage und ich kann für mich nur sagen, ja.
Das haben Sie vorhin schon einmal angedeutet. Aber vielleicht trotzdem nochmal konkret, würden Sie denn sagen, dass Leute, die in ihrem Glauben gefestigt sind, sage ich jetzt mal, also Leute, die sagen, ja, ich bin gläubig und dann auch vielleicht, weiß ich nicht, mit einem Seelsorger reden oder wie auch immer, wenn sie hier sind, dass es denen dann leichter fällt zu gehen oder kann man da wieder genauso sagen, wie Sie vorhin gesagt haben, nein, das ist immer unterschiedlich, da gibt es auch die können trotzdem nicht gehen.
Ich habe schon den Eindruck, dass Menschen, die für sich so einen Anker haben und dieses, wir sagen ja so schön Gottvertrauen, dass das in vielen Fällen ein bisschen leichter ist, ja.
Und jetzt haben Sie schon gesagt, ja, für Sie spielt Gott eine Rolle und vorhin haben Sie auch schon ganz am Anfang, haben wir ja auch darüber gesprochen, wie Sie selbst so über Ihren eigenen Tod manchmal nachdenken. Fürchten Sie den Tod?
Also das Sterben befürchte ich ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß, was wir tun können und dass man nicht leiden muss und dass ich um mich herum gute Menschen habe, die dafür sorgen, dass ich einfach nicht leiden muss und es gibt kein gutes Sterben, aber das hoffe ich zumindest, dass ich ohne Leid und ohne Schmerz sterben kann. Aber was mir so ein bisschen Sorgen oder nicht Sorgen macht, aber meine Gedanken sind, dann bin ich auf einmal weg. Das ist so das, worüber ich so nachdenke und weiß nicht, ob mich da, also das erfüllt mich nicht mit Angst, aber das macht mich einfach traurig.
Weil man dann vor allem, also mir geht's ähnlich, aber ist dann immer verbunden mit dem, ich bin vor allem auch weg von denen, die ich gerne mag, die ich liebe. Die Verbindung zu meinen Kindern zum Beispiel ist dann abgebrochen, zu meiner Frau.
Und genau. Ich kriege nicht mehr mit, was ist. Ich bin dann auch für die Menschen, für die man ja wahrscheinlich auch ein großer Halt ist, ist man nicht mehr da. Und ja, dieses dann einfach nicht mehr da sein und dieses Wegsein.
Ist das auch eine... sagen wir nicht Furcht, aber eine Sorge, die viele Menschen haben, mit denen sie sprechen, dieses Wegsein? Oder ich frage nur deswegen, weil ich habe schon manchmal gedacht, dass es ja auch ein bisschen narzisstisch von mir ist, dass ich denke, ich bin dann weg. Ja. Weil vor allem, wenn ich denke, so für meine Kinder, na klar, jetzt sind die ja auch noch klein, da brauchen sie mich natürlich. Wenn sie dann erwachsen sind, dann werden sie mich hoffentlich immer noch mögen. Aber wir wissen ja alle, dass man als Erwachsener auch ohne seine Eltern leben kann. Ja, weil man ist ja auch, machen eigentlich alle ab zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Ich kriege dann ja einfach nicht mehr mit, was passiert, was entwickelt sich. Also wie machen sich die Menschen, die wir lieben, ja, das sind ja so diese Gedanken, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe meine Eltern vor vielen, vielen Jahren verloren und trotzdem sind es so diese besonderen Momente im Jahr, ja, sei es ist Weihnachten, sei es sind Geburtstage, besondere, weiß ich nicht, Kind wird eingeschult, Schulabschluss, was auch immer, so prägnante, eine Hochzeit, die Geburt eines Kindes, ja, und das sind ja immer wieder so diese Ereignisse, wo man an die Menschen, die eben nicht mehr da sind, immer wieder denkt und sich wünscht, sie wären da oder in Krisensituationen, wo man sich fragt, Mensch, wie hätte derjenige jetzt vielleicht dich beraten und so weiter. Und dann kann ich das nicht. Ja, dann bin ich eben nicht mehr da und das macht mich eben traurig.
Ich kann nicht persönlich sehr gut nachvollziehen, weil nur sozusagen gewissen jetzt mein innerer Monolog geteilt, dass ich dann manchmal das denke, aber ich sehe das genauso. die ganzen Sachen, die sie erleben, dieses Leid, das Sterben und dann auch jetzt Sorgen, die man sich selbst macht, man ist irgendwann weg, man von seinen Kindern getrennt. Man braucht ja gar nicht noch auf die Nachrichten und sonst was gucken. Es gibt genug Dinge, die einem das Gefühl geben können, wenn es einen Gott gibt, dann hat er eine ziemlich blöde Welt auch gemacht. Ja, es gibt auch natürlich schöne Dinge zum Glück, aber man kann ja auch dieses Gefühl bekommen. Und daraus kann man dann auch, ja, da kann man wütend werden, man kann sich aufregen. Gleichzeitig denke ich aber, auch so wie ich sie jetzt erlebe, wie wir sprechen, dass es ja für die Arbeit, die sie machen, auch ein großes Einverständnis damit geben muss, ja, dass die Dinge so sind, sonst könnte man es nicht. Wenn man sich die ganze Zeit in so einer Oppositionshaltung dazu befinden würde, würde es vielleicht nicht so funktionieren, aber vielleicht beschreibe ich es auch nicht richtig. Oder wie würden Sie das sehen?
Ich kann diese Dinge ja nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, wissen Sie. Es gibt so oft die Situation, dass ich vor meinen Patienten stehe und sage, ich wäre jetzt so gerne Harry Potter und hätte den Zauberstab und würde gerne alles wieder gut machen. Kann ich nicht. Ich kann es nicht. Also muss ich mit dem, so wie die Situation ist, muss ich oder müssen wir als Team den Weg finden, wie wir unserer Aufgabe nachkommen, den Menschen und den Familien in dieser Situation mit dem, was wir haben, zu helfen. Ich kann es nicht. Wir würden viele Situationen gerne umdrehen. Das muss ich ja gar nicht. Es ist jetzt hier nur mein kleiner Kosmos in der Palliativmedizin. Aber gucken Sie sich die Nachrichten an. Ja, verstehen wir alles nicht, ja, was passiert. Und ich trage, glaube ich, oder wir tragen einfach ein bisschen dazu bei mit unserer Arbeit, dass wir wissen, dass die Menschen, die wir hier begleiten, dass wir, ich hoffe, unsere Arbeit einfach gut machen und dass für diese Zeit des Lebens und für diese Phase und für diese Situation wir den Menschen und den Familien eben Unterstützung anbieten und zumindest in diesen Teilen etwas Gutes machen.
Aber haben Sie so ein Mittel, der, wie sagt man, ein Ventil, ja, wo man dann dieses Unverständnis auch rauslassen kann? Manche machen Sport, andere beten vielleicht oder meditieren. Sie haben vorhin ja gesagt, vor allem ist für Sie der Ausgleich die Familie, die Freunde, das Leben außerhalb der Klinik. Aber, oder gibt es so eine Sache, von der Sie sagen, nee, das weiß ich, das brauche ich, um mir dann eben wieder vielleicht Kraft zu holen, um am nächsten Mal wieder vor dieser Situation zu stehen, die ja für uns Menschen so besonders schwierig ist, weil sie eben, ja, wir wollen ja immer handlungsfähig sein, uns eben Handlungsfähigkeit nimmt.
Sie werden lachen, wenn ich nach Hause komme und den Kantenschneider schwinge, dann sagt meine Schwiegermutter schon immer, oh, der Tag war heute nicht gut.
Und was wird dann geschnitten?
Die Kanten im Garten. Der Rasen.
Der Rasen, okay.
Entschuldigung, ja.
Nee, ich hätte jetzt gerade, Kantenschneider stimmt, habe ich die Stellen geschantet. Ich dachte gerade, es geht dann irgendwie um, es wird dann Hackfleisch gemacht.
Nein, oder so. Genau, die Männer hacken das Holz und ich gehe die Kanten im Garten schneiden. Nein, das sind dann eben so diese Dinge raus in die Natur, wo ich dann einfach so abschalten kann und meinen Gedanken nachgehen kann und ja, für mich auch ehrlich gesagt manchmal meine stille Trauer, ja, mir geht das auch nah, wenn Menschen erkrankt sind und ne, die mir nahe stehen und ich muss das auch irgendwie verarbeiten und ja, da gibt's so gewisse Rituale, die eben mit rausgehen, Sport, Natur, ja, einfach, das sind für mich so die Momente, wo ich einfach auch abschalten kann und die mir dann einfach auch helfen, zur Ruhe zu kommen.
Gibt es denn heutzutage noch viele Leute, die so wirklich handfest an ein Leben nach dem Tod glauben? Also jetzt bei Ihnen hier, meine ich.
Ich spreche tatsächlich, ich bin wirklich, Sie merken, Sie bringen mich gerade so zum Nachdenken, weil die Gespräche, die ich führe, sind eigentlich in den größten Teilen bis zu diesem Zeitpunkt des Versterbens. Und es sind vereinzelt die Gespräche, also die ich als Mediziner führe, ja, die darüber hinausgehen, über das, was kommt danach und wie ist das. Und es gibt viele Menschen, die darüber, also die der Meinung sind, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aber auch in einer Form, ja, gerade wie mit der Patientin. Wir haben uns darüber unterhalten und die Schwester war anwesend und sagte, ja, dann wirst du auf der Wolke sitzen. Ja, also so. Ne? Wie sieht denn das Leben nach dem Tod aus? Wir wissen es ja nicht. Und das ist, glaube ich, ja, aber das war so eins dieser typischen Bilder. Und das höre ich schon immer wieder, aber wie gesagt, meine Gespräche sind tatsächlich eher fokussiert und haben ihr Hauptaugenmerk eben auf den Bereich bis zu diesem Zeitpunkt.
Und wie geht es Ihnen? Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass ich irgendwann von oben runter gucke. Ja.
Und dann werden Sie sicherlich sehr viele dankbare Menschen treffen in diesem Leben nach dem Tod, die sagen, ja, Frau Reumkens, damals, wissen Sie noch, da haben Sie mich begleitet.
Genau, dann treffen wir uns irgendwo vielleicht da oben wieder. Ja. Ich weiß es nicht.
Das ist doch eine schöne Vorstellung und war vielleicht eigentlich jetzt eigentlich schon ein ganz gutes Schlusswort, Frau Reumkens. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns so viele Einblicke gegeben haben.
Sehr gerne. Schön, dass Sie da waren.
Das war über das Ende, Folge 39. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Vergessen Sie nicht, uns 5 Sterne dazulassen und den Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen oder ist Ihnen ein Satz hängen geblieben, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut